Ach, an der Elbe könnte ich für immer sitzen und lesen.
MASV!
Digga, die Baustelle ist hier auch für immer einfach.
Die Sportnews lese ich immer zuerst.
In Silbersack gehe ich schon immer.
Auf dem Bunker haben sie jetzt einen Park gebaut. Das Ding bleibt für immer.
Für immer?
Für immer.
Abendblatt auf dem Handy, in der Bahn, zu Hause, beim Kaffee, als Podcast auf dem Ohr. Abendblatt? Eigentlich immer.
Hamburg für immer. Hamburger Abendblatt.
Snapshot, der Modetalk.
In enger Kooperation mit MGM Models.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Model-Podcasts Snapshot. Mein Name ist Luisa Eberhardt, ich bin Lokalreporterin beim Hamburger Abendblatt und an meiner Seite sitzt, wie immer, Marco Sinervo, Gründer der MGM Modelagentur. Hallo Marco.
Hallo Luisa.
In dieser Woche haben wir eine Frau zu Gast, die zuletzt als Investorin in der Fernsehsendung Höhle der Löwen auf sich aufmerksam machte. Herzlich willkommen, Jana Enstaler. Schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung, Luisa.
Sehr gerne. Wie immer beginnen wir die Folge mit einer kleinen Frage zu deinem Lieblingsgetränk. Was hast du dir gewünscht und warum?
Ich habe mir tatsächlich mein Sprudelwasser mit gepresster Zitrone gewünscht, weil das mein absolutes Lieblingsgetränk ist. So im Alltag, während des Arbeitens, nicht nur Wasser, ist ein bisschen langweilig, sondern so ein bisschen Zitrone drin, fühlt sich irgendwie gut an.
Alles in allem trotzdem eine sehr bodenständige Wahl, würde ich sagen.
Ja, meinst du, was bestellen sich die anderen denn so?
Ja, also dafür musst du unseren Model-Podcast hören, Jana.
das ist bodenständig wahrscheinlich. Nicht so bodenständig wie Wasser allein, aber immerhin bodenständig genug, oder?
Sehr bodenständig, vor allem wenn man sich deine Vita so durchliest. Da bleibt nämlich einem erstmal der Mund ein wenig offen stehen. 1,0er Abi, Studium in Oxford, dann Gründerin und Gastronomin. Und jetzt bist du nicht nur Investorin bei die Höhle der Löwen und Unternehmerin, sondern auch Mutter von 3 Kindern. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
Ja, ich glaube, manchmal bin ich ab und zu so ein Duracell-Häschen, das einfach mehr Energie hat. Vielleicht irgendwann als Kind in Zaubertrank gefallen und einfach Riesenlust an allem, was ich mache. Ich glaube, das gehört dazu, dass man erstmal super gerne Mami ist, an erster Stelle natürlich. Und dann aber auch einfach alles andere super gerne macht und dann fällt es einem auch leichter. Aber ja, es ist auch, die Wahrheit ist ja nicht Instagram oder diese tollen Bilder, sondern die Wahrheit ist ja, dass ich total verschlafen morgens irgendwie die erste Tochter wieder zu spät zur Schule gebracht habe, weil wir es einfach nicht gepackt haben und ich da quasi in Jogginghose antanze. Also die Wahrheit ist ja auch immer das Chaos hinter all dem, was auch irgendwie glänzt.
Sehr sympathisch. Wie habt ihr beide euch denn eigentlich kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt beim Shooting in der Agentur, was großartig war, wo Jana mit einem Fotografen von uns zusammengearbeitet hat und wo ich wirklich auch mit Augen auf daneben stand und dachte, wow, ist das eine tolle Frau, sind das tolle Fotos, und das hat sehr viel Spaß gemacht, da haben wir uns kennengelernt und haben jetzt auch angefangen zusammen zu arbeiten.
Okay, Jana, wie findest du das? Ist das irgendwie aufregend?
Das ist super spannend und bringt extrem viel Spaß, hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin ja jetzt viele Schritte gegangen, erst von der Businesswelt, also von hinter den Kulissen, vor die Kamera bei die Höhle der Löwen und jetzt ab und zu in so einen Shoot rein, bringt unfassbar viel Spaß.
Okay, das glaube ich dir. Trotzdem stelle ich es mir total spannend vor, auch, also du hast ja vorher schon unternehmerische Entscheidungen getroffen. Jetzt bist du bei Höhle der Löwen vor der Kamera und triffst auch unternehmerische Entscheidungen, teilweise über sehr viel Geld. Wie ist das so? Fühlst du dich dann irgendwie nochmal anders bewertet in dem, was du tust?
Man ist halt mehr im Blicke der Öffentlichkeit. Und deswegen wird man natürlich von Millionen Leuten in dem Moment wirklich bewertet. Ja, ist sie sympathisch? Macht sie das aus dem Herzen? Oder was steckt hinter der Person? Und ja, die Bewertung bekommt man natürlich obendrauf dazu. Und es bringt deswegen so viel Spaß bei die Höhle der Löwen jetzt spezifisch, weil es wirklich nicht gestaged ist. Also das, was wirklich anders ist im Vergleich zur Businesswelt, ist, man sitzt da wirklich nur eine Stunde, das wird dann auf 20 Minuten runtergeschnitten.
Ja.
Aber man muss in dieser kurzen Zeit, wo ja auch 5 andere oder 4 andere Löwen dann Fragen stellen, entscheiden, investiere ich jetzt dieses Geld. Und es ist ja zum Teil auch nicht wenig Geld. Und das ist wirklich dann in der Sekunde extrem spannend und wir fiebern da alle mit. Was entscheidet der andere? Will der rein? Will der raus? Will ich rein und raus? Und dann muss man ad hoc entscheiden und sagen, okay, ich mache das jetzt oder nicht. Und das ist immer wieder aufregend.
Warum hast du dich dafür entschieden, den Schritt vor die Kamera zu wagen?
ich liebe Herausforderungen. Und eigentlich bin ich auch vom Typ jetzt nicht der geborene Entertainer, der irgendwie in jedem Restaurant auf den Tischen steht, sondern ich bin eigentlich ein Nordlicht und recht nüchtern. Und habe gedacht, ja, gerade du, der auch manchmal so ein bisschen introvertierter ist, warum eigentlich nicht? Das fordert dich und das, du kannst aber auch damit irgendwie so die ganzen Unternehmer Deutschlands repräsentieren und das Unternehmertum in Deutschland hochhalten. Und das ist mir tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit.
Klingt tatsächlich nach einer Herausforderung, als introvertierter Mensch sich so vor die Kamera zu stellen. Marco, da würde mich interessieren, wie ist das bei dir in der Agentur? Hast du da viele Mädels, die von sich selbst sagen würden, eigentlich bin ich eher introvertiert und stelle mich dem jetzt trotzdem? Oder sind das eigentlich eher extrovertierte Mädels?
Also ich glaube, generell musst du schon extrovertiert sein für den Job, aber viele kommen ja auch auf dem Weg dahin, die machen ja auch so einen Sinneswandel durch. Die fangen dann an, bei uns zu arbeiten, sind erst introvertiert und fangen dann langsam an aufzutauen, mit der Kamera zu arbeiten und werden dann auch extrovertierter. Und es ist natürlich auch so eine Gewohnheit an die Situation. Die Leute gewöhnen sich dran und lassen dann auch irgendwie locker und bieten dann auch auf Dauer mehr an. Bei Jana, das Shooting habe ich ja selber beobachtet auch und ich fand das ganz spannend. Sie war so ganz mit sich irgendwie und auch ganz im Peace mit dir, fand ich so. Ne? Also das war ein sehr ruhiges, angenehmes Shooting, also ein gutes Zusammenspiel zwischen Fotograf, Make-up und dir eben, Jana. Das wirkte sehr harmonisch und das mir kam das so vor, als hätte es ja auch großen Spaß gemacht.
Absolut, so. Ja, es bringt Spaß.
Jana, vielleicht an der Stelle die Frage, du kannst jetzt beides vergleichen, Fotokamera und Videokamera. Gibt es irgendwas, was dir einfacher fällt?
Es ist in der Video, also in der Fernsehkamera bist du ja über einen langen Zeitraum hinweg gefilmt und da musst du nicht den Moment so hart abpassen. Also fast ist die Fotokamera noch was, mit dem man härter arbeitet, vielleicht vergleichbar, wie die amerikanischen Schauspieler sagen, mit Stage Acting ist harter als Fernsehacting. Ne? Ist ja auch nicht live. Eine Fotokamera erwischt in dem Moment all das, was du in dem Moment halt preisgibst von dir. Aber was gleich ist zwischen Fernsehkamera und Fotokamera ist, dass du letztendlich, ist es ein kurzer Blick in deine Seele eigentlich, ein kurzer Blick in den Moment, in alles, an deine gesamte Energie. Und die stellst du her und die gibst du in dem Moment. Und das ist, glaube ich, deswegen auch zum Teil anstrengender auch für viele, als wenn man steht nicht einfach nur so da, sondern man gibt wahnsinnig viel in dem Moment.
Ja, das glaube ich. Wo wir gerade beim Thema sind, habt ihr beide vielleicht irgendwelche Tipps für Frauen, die sagen, sie sind eigentlich eher introvertiert, aber würden so gerne mal vor die Kamera? Ich meine, Marco, du sagtest gerade, manche fangen introvertiert an, wären dann extrovertiert. Gibt es da irgendwelche Übungen oder vielleicht auch Geheimtipps, die du immer machst von der Aufnahme, Jana?
Ich hätte neulich so einen Satz gesagt, springen, dann wachsen dir Flügel. Mhm. Also daran glaube ich total. Ne? Einfach, also auch wenn man Flugangst hat, flieg einfach. Wenn du gerne schreiben würdest und es nicht so gut kannst, schreib einfach. Also es ist immer das, man muss einfach machen und dann wird man besser und besser und besser. Und das ist eigentlich das erste Geheimrezept. Und sonst würde ich einfach sagen, es gibt so ein paar Übungen, zum Beispiel bevor die Kamera losgeht bei der DL, fühle ich immer so die Sonne in meinem Herzen und lass sie dann ganz groß werden. Das sind so Übungen, die man machen kann. Man sagt, okay, ich strahle jetzt mit all meiner Kraft. Also ich mache die jetzt nochmal so an, wie ein Lightswitch und das hilft dann irgendwie auch. Da kann man sich schon ein paar Übungen auch noch so vor den Dreharbeiten oder Fotoarbeiten dann irgendwie so erarbeiten.
Sehr schön. Marco, irgendwelche Ergänzungen?
Ja, ich wollte gerade sagen, so spontan fällt mir loslassen ein. Das ist ja das, was Jana jetzt mit Springen meinte. Ne? Also du musst halt wirklich einmal loslassen und dich selber ein bisschen laufen lassen und gehen lassen auch. Selbstbewusst wirklich sein auch, dich selber akzeptieren, so wie du bist, ne? Also dich wohlfühlen, das ist auch ganz wichtig. Also ich denke einfach so, man selber sein, ne? Also ich meine, das ist so schwer zu, ja, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, ne? Ich meine, du musst einfach mal nur du selber sein und dich mal so laufen lassen, ne? Sollst dich da jetzt auch nicht verstellen oder da gekünstelt jetzt vor der Kamera rumturnen, du musst ja einfach du selber sein und das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich dann mal ein bisschen auf sich besinnt, glaube ich.
Okay.
So für den Anfang immer noch so als Tipp, die ersten 10 Minuten sind immer komisch, weil das ist ein fremdes Team, da ist ein fremder Fotograf, da ist ein Haare- und Make-up-Artisten, den man nicht kennt, so diese ersten 10 Minuten kannst du einfach mal ein bisschen laufen lassen und dann nach 10 Minuten bist du, glaube ich, auch so ganz eingegroovt. Und dann geht das auch ganz gut.
Okay. Jana, das Präsentieren, das kennst du ja schon seit Jahren. Wenn man dich hier sitzen hat, dann muss man unbedingt auch mit dir über deine Erfahrung als Unternehmerin sprechen. Laut dem Statistischen Bundesamt waren im Jahr 2022 nur rund 30% der Führungskräfte weiblich und du eine davon. Hast du auch den Eindruck, dass du dich die vergangenen Jahre eher in einem männerdominierten Business bewegt hast?
Ja, also die Wirtschaft ist natürlich männlich dominiert. Absolut, die Finanzwelt, in der ich mich jetzt seit 3 Jahren aufhalte, ist ultra-männer dominiert. Also da ist es, glaube ich, statistisch unter 10% Frauen.
Wow.
Aber ich mache das sehr gerne. Ich liebe nämlich Jungs und Männer und arbeite gerne mit denen zusammen. Also ich, das sind meine Freunde.
Ist das für dich anders als mit Frauen zusammenarbeiten? Also gibt's da irgendwie wirklich einen Unterschied?
Also pauschalisieren kann man das nicht. Es gibt Männer, die sind Bitches und Girls, die sind Friends. Und mir bringt beides unfassbar viel Spaß. Mit Frauen hat man sofort natürlich einen anderen Connect, weil wir sind halt Schwestern. Und mit Jungs schwingt da immer noch eine andere Ebene mit. Aber mit denen kann man auch unfassbar grob und lustig sein, ohne dass es dann irgendwie so schnell persönlich wird. Also man hat einfach mit allen Vor- und Nachteile. Und es kommt immer auf die Persönlichkeit, die individuelle Persönlichkeit an, würde ich sagen.
Okay. Gibt es auch irgendwelche Hürden, die du in den letzten Jahren diesbezüglich meistern musstest als Frau in einem männerdominierten Beruf?
Also ich bin ja jetzt schon lange im Business unterwegs. Ja, ich würde sagen, so in den 90s und 2000s war es wirklich mal so, dass viele von den Männern, auch sozusagen unter denen ich in die Businesswelt eingestiegen bin, dass die schon ein bisschen so eine Show wie Nummer hier und da gedreht haben, wo man dann irgendwie gucken musste, wie man damit umgeht. Heute ist es eher so, dass diese ganz harte kampffeministische Nummer, die seit ein paar Jahren auch unterwegs ist, dass die Jungs da keinen Bock drauf haben und dass die manchmal auch so wie bei anderen Themen, also eine Ablehnungshaltung sozusagen entwickelt haben durch diese extreme diesen Hardcore-Feminismus, den wir zum Teil auch durch diese Woke-Bewegung haben, die nicht förderlich ist für uns Frauen, weil die Jungs jetzt auch zum Teil echt sagen, ich habe einfach gar keinen Bock mehr auf, keine Ahnung, Mädels in meinen Führungsetagen, ich will einfach gar nichts mehr dazu zu tun haben, weil ich habe sogar Angst, alleine Fahrstuhl zu fahren und dann wieder einen auf die Nase zu bekommen. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man die Gleichberechtigung, die wir wirklich noch vorantreiben müssen, da stehe ich 100% dahinter, dass wir die aber gemeinsam machen und eher Hand in Hand im Dialog und freundschaftlich, aber nicht im Kampf, weil das kann auch mal nach hinten losgehen.
Okay, was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit auch mehr Frauen in Führungspositionen kommen?
Also ich finde es toll, dass wir uns als Frauen gegenseitig ermutigen und unterstützen. Dass wir wirklich uns alle vornehmen, jede Frau, die in unserem Umfeld sind, der helfe ich nochmal extra, damit sie weiterkommt. Weil die Boys machen das auch, let's be honest, die haben auch ihre Boys-Clubs. Mhm. So. Das ist wichtig. Und ein super Beispiel für jemand, der Frauen wirklich empowered ist, ist Lea Sophie Kramer aus Berlin. Die hat seit ein paar Jahren ein Konzept entworfen, das heißt 10 More In. 10 More In. Und sie bietet quasi ein Training an, wie man als Frau, die quasi schon irgendwie sich gut entwickelt hat im Beruf, sagt, ich möchte jetzt wirklich Führungspersönlichkeit werden, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Und dann kann man bei ihr dieses Programm durchschreiten und das bringt wirklich viel. Ich habe da schon so viel Gutes drüber gehört und sie macht das aus ganzem Herzen und mit vollster Überzeugung. Sie ist ja selber auch als Gründerin von Amorelie damals extrem erfolgreich gewesen, als Managerin ihres Ladens, also als Führungsperson, aber dann auch als jemand, der in der Öffentlichkeit halt Strahlkraft hat. Und das will sie weitergeben. Und das ist einfach cool zu sehen, mit welcher Ehrlichkeit sie das macht. Weil nach vorne raus kann man ja immer sagen, ich bin Frauen-Empowerment. Aber wenn ich sie anrufe und sie was bitte, dann ist sie immer für mich da. Und da sozusagen hinter den Kulissen sieht man dann sozusagen, who does it really and who is just talking about it.
Ja.
Das ist cool, wenn es solche Frauen gibt.
Ja, voll.
Ich glaube, wir müssen einfach trotzdem auch realisieren, Frauen entscheiden sich zum Teil einfach für Familien zu Hause bleiben, was ich extrem wichtig finde. Müsste gesellschaftlich viel höher anerkannt sein, wenn Frauen sagen, ich bin Mutter, ich bin daheim, ich arbeite nicht. Und deswegen wird die Statistik auch nie 50-50 werden. Und ich glaube, das ist auch, was wir mal akzeptieren müssen, dass die Jungs nicht daran schuld sind, dass es nicht 50-50 ist, sondern dass es einfach eine Entscheidung ist, dass viele Frauen sagen, ich mache das Schönste auf der Welt, was es für mich gibt, nämlich Mutter sein. Und dass das total toll ist und dass wir das extrem hoch anerkennen müssen.
Da bin ich voll bei dir. Denkst du aber nicht, dass es noch gewisse Mechanismen in unserer Gesellschaft gibt, die es Frauen schwerer machen, sich für den anderen Weg zu entscheiden? Also zum Beispiel trotz Mama sein, Vollzeit zu arbeiten? Wie ist das?
Es gibt viele Mechanismen, an denen wir noch arbeiten müssen. Ich glaube, vieles hat sich zum Guten gewendet, zum Beispiel das Homeoffice, ne, die Flexibilität, die man darüber hat, dass man Videocalls machen kann, anstelle von einem Büro sein zu müssen. Und dann höre ich wieder von Arbeitgebern, die wirklich gar keine Lösung dafür haben, dass man als Mutter vielleicht sagt, hey, nach der Geburt würde ich eigentlich ganz gerne von zu Hause aus eigentlich weitermachen, so gut ich kann. Und die einfach schlichtweg sagen, das geht bei uns nicht. Und das ist natürlich dann ein Problem für Frauen.
Ja, total. Marco, wie ist das bei euch in der Agentur? Gibt es viele Frauen, die irgendwie Teilzeit arbeiten, die Mamas sind? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich arbeite ja mit sehr, sehr vielen Frauen zusammen. Bei mir ist ja die Frauenquote, glaube ich, bei 90% oder so. Aber ja, nein, also für Frauen, wir haben auch viele Frauen bei uns, die jetzt gerade Kinder bekommen haben, die finden den Weg nicht mehr wieder zurück in das Berufsleben. Weil der Job, den wir machen, der ist sehr anstrengend. So, der muss auch aus dem Büro bei uns tatsächlich stattfinden, weil bei uns ist so der Dreh- und Angelpunkt. Und das kannst du nicht von zu Hause machen, auf jeden Fall nicht gut von zu Hause machen. Es gibt natürlich Jobs jetzt in der Buchhaltung, das geht bei uns. Aber auch den kreativen Job, den kannst du auch schlecht zu Hause machen. Das muss man einfach wissen, wenn man in die Kreativbranche oder eine Modelagentur geht, dann ist es schwierig, nach der Geburt von einem Kind weiterhin wirklich voll und ganz da zu arbeiten. Weil es einfach ein Management-Thema ist und du musst auch erreichbar sein und das Ganze irgendwie Tag und Nacht und schnell, und das ist in meiner Branche sehr eigen.
Ja, das glaube ich. Jana erzählte ja gerade, dass es auch gerade, wenn man mit Frauen, mit vielen Frauen zusammenarbeitet, auch immer wieder zu Ellenbogendenken kommt. Wie ist das unter den Models? Ist das, bestätigst du dieses Klischee, da herrscht total der Konkurrenzkampf, oder ist das eher unterstützend?
Ja, es gibt sicherlich so eine Solidarität unter Frauen, und manchmal ist es auch so pseudo, und dann verschwestern die sich da, obwohl sie eigentlich Konkurrenten sind. Natürlich sind sie irgendwie Konkurrenten auf dem Markt, ne? Und so wirklich mögen tun sie sich auch nicht. Ich denke, da ist schon ganz schönes Hauen und Stechen.
Okay.
To be honest. So.
Ja, ehrlich sollst du sein.
Ja.
Jana, gibt es irgendwas, das du deinem jüngeren Ich quasi als Berufseinsteigerin jetzt so im Nachhinein mit auf den Weg geben würdest? Irgendeine Erfahrung? Irgendein Tipp?
Ich war früher als Unternehmerin immer sehr fokussiert auf mein Team, auf die Operations, habe in die Firma reingeschaut und mit der Firma zusammen sehr operativ gearbeitet. Ich glaube, es ist schon heute wichtig, sich zu überlegen, auch Außenminister seiner eigenen Firma zu sein und sie deine Netzwerke auszubauen, die Firma zu repräsentieren in den sozialen Medien oder auch im PR. Also es ist so ein bisschen Innen- und Außenminister zu sein. Früher war ich mehr Innenminister, das ist so eins. Und sonst würde ich meinem Jüngeren ich einfach nur sagen, alles wird gut, manchmal fühlt sich's blöd an, aber jedes einzelne Fettnäpfchen ist letztendlich irgendwann deine steilste Lernkurve. Also hab super viel Mut, auch einfach Fehler zu machen, Sachen nicht richtig zu machen, mal auf die Nase zu fallen, weil letztendlich bringt dich das am schnellsten nach vorne. Deine größte Gefahr ist eher das Zögern, eher das lange Überlegen, sondern go, 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 girl, you can do this, und gar kein Problem, wenn es mal nicht klappt.
Das klingt sehr motivierend. Du sprachst gerade von Fettnäpfchen. Hast du da irgendwas, wo du mal aus dem Nähkästchen plaudern kannst?
Meine Fettnäpfchen?
Ja.
Boah, ich glaube ehrlich gesagt, wenn du so hinter die glänzenden Kulissen von vielen erfolgreichen Menschen schaust, wirst du nicht Fettnäpfchen sehen, sondern die tiefsten Schluchten vom Leben. Ja, also die meisten Leute, die erfolgreich geworden sind, haben fast noch mehr Härte oder mehr harte Schicksalsschläge hinter sich gehabt, als man so denken mag. Und viele reden ja zum Glück heute auch offen darüber. Aber ich würde auch nicht sagen, mein Leben war immer easy und alles ist immer gerade ausgelaufen. Gar nicht. Ich glaube, dass ich aus meinen tiefsten Tiefen einfach auch meine Kraft geschöpft habe. Und das, glaube ich, sagen viele, wenn man so sich damit beschäftigt.
Jana, bei deinen Investments legst du ja deinen Fokus klar auf Green Tech Startups. Warum?
Das ist tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Also ich war 2011 mit Al Gore und seinen ganzen Wissenschaftlern in der Antarktis. Wow. Und das war eigentlich ein Zufallstrip. Da hat ein Freund gesagt, komm mal mit, das wird cool. Und da war Al Gore da, seine ganzen Wissenschaftler, seine Sponsoren, richtig cooles Boot, 7 Tage Antarktis. Und damals hat er das Thema ja so als Erste mit auf den Weltagenda gebracht und dort uns einfach 7 Tage lang davon erzählt, wie es eigentlich so um die Welt steht und unser Klima, um die Natur. Und das hat mich total schockiert und sehr stark beeinflusst damals. War ich ja gerade erst 30. Und habe dann entschieden, ich möchte irgendwie meinen Teil dazu tun und habe mich seitdem sehr stark mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, Klimawandel kann man nur lösen, also lösen können wir es sowieso nicht mehr, aber wir können es beeinflussen, mit Innovation. Also mit neuen Wegen, wie wir Energie sourcen und benutzen, mit einer Innovation, die ganze Welt interessiert. Die Chinesen, die Inder und alle, die auch irgendwie gar keinen Ding am Hut haben mit dem Klimawandel. Und das ist der einzige Weg. Nicht Verzicht, nicht Gesetze, was jetzt zum Teil hier auch politisch passiert, wird uns nicht nach vorne bringen. Das wird nur Europa nach hinten bringen und den Rest der Welt interessiert es nicht. Also wird es uns auch keinen deutlichen Effekt auf der Klimaskala bringen, sondern wir müssen das Thema ganzheitlich mit Innovation lösen. Mhm. Und wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie die Welt mit 2, 3, vielleicht schlimmerweise 4, 5 Grad so werden wird, weil das kommt auf uns zu. Und das nennt man dann Climate Adaptation und das wird anders.
Jana, mit deiner Message gehst du ja auch ganz klar nach außen. Du möchtest die nach außen kommunizieren, möchtest dich damit präsentieren. Marco, wie schätzt du dieses Vorgehen ein?
Gut, also es ist natürlich jetzt auch so, dass die Modewelt und dass die ganzen High-End-Brands natürlich auch sich mehr und mehr Testimonials buchen, die auch für was stehen. Also jetzt wie in Janas Fall, ich meine, da gibt es eine ganze Vielfalt an Themen, aber jetzt auch das Green-Tech-Thema, also Nachhaltigkeit, ist natürlich sehr wichtig auch. Also du buchst dir heute Testimonials auf jeden Fall auch, die eine Personality haben und für ein Lifestyle und für vielleicht auch eine gewisse politische oder für eine generelle gesellschaftliche Meinung stehen. Und das, finde ich, ist absolut gegeben bei ihr. Ne? Und das ist der Trend einfach auch. Ne? Also.
Hm. Gut, ich habe ja jetzt schon ein paar Folgen mit dir gemacht. Ich weiß, dass Personality nicht das Einzige ist, worauf es ankommt.
Ja.
Jana, du bist 40 und ich musste zugeben, dein Alter habe ich vorher recherchiert. Man sieht es dir nämlich nicht an. Deshalb die Frage, was ist dein Schönheitsgeheimnis? Machst du ernsthaft irgendwie 7-mal die Woche Sport? Wie funktioniert das?
Nee, das, 3-mal schaffe ich schon. Und das, ich mach, also das ist mir total wichtig, ne, dass ich irgendwie viel auch darauf achte, dass ich glaube, die wichtigste Schönheit ist dann Gesundheit. Und Gesundheit ist halt Sport und Ernährung und Schlafen und Wasser trinken und all diese wirklich Basic-Sachen. Aber darüber hinaus ist es schon auch fair zu sagen, dass das gar nicht geht, ohne auch mal ab und zu Dr. Emi zu gehen und das Botox und so etc. Ich mag es auch nicht, darüber nicht zu reden, sondern ich stehe da total dazu und liebe es einfach, die Möglichkeit zu haben, wie Demi Moore jetzt mit 60 einfach so almost 30 aussieht. Das ist ja total cool, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich glaube aber, da muss man unterscheiden sozusagen wiederum zwischen Gesundheit und Beauty. Einige Sachen sind dann auch gesund und andere sind weniger gesund und da muss jeder so seinen Weg finden, wie viel man sozusagen auf Schönheit gibt und wie viel man auf Gesundheit gibt. Was jedenfalls total spannend werden wird, ist, glaube ich, dass wir so die Millennials, also wir so die erste Generation sind, die wirklich weniger säuft, weniger raucht, auch irgendwie ein paar Longevity-Sachen macht, die ich auch alle mache. Ich mache oft mal so intravenöse Ozon, Blutbehandlung oder nehme andere Mineralstoffe zu mir, intravenös und so weiter und mache halt viele Sachen nicht, die Leute früher gemacht haben, wie halt rauchen und so weiter. Mhm. Und das wird super spannend, wie alt wir alle werden. Wir haben natürlich auch andere Themen, die es damals nicht gab. Mikroplastik ist ein Riesenproblem. Also wir müssen alle viel mehr detoxen. Ich mache super viel zum Thema Detox, weil wir alle viel mehr Toxine in uns haben. Schwermetalle über Fisch, also wer viel Thunfisch und Lachs isst, muss einfach super häufig irgendwie Schwermetalle entgiften. Also das kommt so als negativ dazu. Und deswegen bin ich gespannt, wie so die Longevity sich in Europa und Amerika entwickelt in unserer Generation.
Fair enough, ist das natürlich auch Genetik. Ne?
Also ja, gut. Ich meine,
es ist wirklich auch Genetik. Ne? Also so auszusehen, wie du jetzt, da hast du eine sehr, sehr gute Genetik. Das hast du nicht einfach so jetzt, das kriegst du auch nicht so durch ein bisschen Botox oder so hin. Und ich kenne auch genug andere Leute, die wirklich asketisch leben, super, super, super healthy, jeden Tag Sport machen, viel Wasser trinken und die eben nicht so aussehen wie du. Ne? Das muss man einfach auch mal wirklich fairerweise dazu sagen. Ne?
Ja.
Schwierig finde ich es dann, wenn die Leute anfangen, sich zu überspritzen und zu viel zu machen, das gibt's ja auch, ne? Also man muss ja
auch.
Wird
man auch schnell süchtig, oder?
Ja, und das ist eher so ein Trend, den ich jetzt im Moment auch sehe, wo ich immer denke, oh, okay, also wenn die Leute dann wirklich zu viele, also einfach, die sind einfach oben drüber, die sind einfach so überspritzt, dass es dann nicht mehr gut aussieht.
Dein Privatleben hältst du ja bestmöglich aus der Öffentlichkeit raus. Mich würde trotzdem interessieren, wie du deinen Beruf mit deiner Familie vereinbarst. Also gibt es irgendwie feste Familientage oder schaltest du das Handy ab 20 Uhr aus? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also ich glaube, so dieses Play Hard, Work Hard ist halt auch Work Hard, Family Hard. Also wenn ich drehe das dann genau um. Ja, wir haben so ein Handygefängnis auf dem Tisch stehen bei uns. Da kommen dann, sie sehen auch die Kinder, dass ich das reintue. Und dann wissen sie auch in dem Moment, okay, die ist jetzt wirklich so für mich da. Und dann gehen wir, dann haben wir so eine Abendroutine, nach dem Abendessen hochgehen und wird zusammen baden oder Bücher lesen oder irgendwie dann noch rumspielen. Und das ist so eine goldene Zeit, bevor die ins Bett gehen. Und an Wochenenden versuche ich auch das Programm einfach total auf die Kinder auszulegen und dann auch einfach so wenig es geht, aufs Handy zu gucken wiederum. Da ist es wirklich, das Handy ist der größte Feind für die Kinder oft, ja.
Ja. Handygefängnis finde ich auch super.
Finde ich ja auch mega. Habe ich noch nie gehört.
Ja, hat mir eine Freundin geschenkt und ich finde das total cool, weil das ist auch für die Kinder dann so klar, okay, das Ding ist weg, jetzt habe ich Mami für mich allein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, heute hattest du ja schon eine beschwerliche Anreise hinter dir. Du bist mit der Bahn gekommen. Du bist die Strecke ja aber durchaus nicht zum ersten Mal gefahren, denn du bist Hamburgerin. Was hat dich dazu bewegt, die schönste Stadt der Welt zu verlassen?
Also erstmal bin ich nach laut Hamburger Regeln, nicht Hamburger, aber ich komme aus Schleswig-Holstein, also da würde sich jetzt bei vielen Hamburgern die Haare
aufstellen. Das wollte ich jetzt verschweigen, weißt du.
Ich bin aber in Norddeutschland groß geworden und war hier auch lange Zeit. Ich war hier immer gern, ich liebe es hier. Das ist einfach eine Stadt mit extrem hoher Lebensqualität. Und ich habe es ja auch gar nicht so viel weiter geschafft. Also ich bin jetzt Berlin, Braunschweig, das ist ja auch nur um die Ecke.
Das stimmt, zumindest wenn die Bahn pünktlich fährt.
Ja, allerdings.
Was ist denn hier so dein Lieblingsplatz, wenn du herkommst, hier in Hamburg?
Also ich verbinde tatsächlich Hamburg mit vielen verschiedenen Bildern und ich kenne Hamburg extrem gut durch meine Zeit hier. Also ich habe dann so sofort die Bilder so vom Elbstrand im Sommer, dann an der Außenalster so diese Runde joggen, das habe ich immer extrem gern gemacht, einmal um die Außenalster joggen, das ist einfach ein Traum, so ein See, ne? Mitte einer Stadt zu haben. Also schon wahrscheinlich dann auch die Naturspots, der Isemarkt ist wahnsinnig schön. Und durch Eppendorf zu bummeln, ist herrlich. Und das würde ich so, das wären jetzt so ein paar Bilder, die ich im Kopf habe.
Mhm, schön, stimmt. Jetzt habe ich total Lust, in Eppendorf bummeln zu gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja gebürtige Berlinerin und ich habe mir hier extrem schnell das Moin angewöhnt. Habt ihr irgendwie eine norddeutsche Angewohnheit, die ihr jetzt auch mit verschleppt habt? Denn in Berlin gehe ich immer in den Kiosk und sage Moin. Wie ist das bei euch?
Ich bin, glaube ich, so norddeutsch schon durch und durch. Ich bin ja am Ratzeburger See bei Lübeck aufgewachsen. Da wächst man ja, also das ist ein 200-Seelendorf, Dorfkind. Meine Freunde hießen damals Lasse und Jess und Hauke und also wirklich Jan und also so ne, so war das, ist das damals gewesen und ich glaube, es ist eher andersrum die Frage, was ist nicht Norddeutsch an mir, erstmal so in dem, wie ich dann auch letztendlich auf Leute zugehe und so weiter, eher mein Wort weniger, ein bisschen trockenerer Humor und ein bisschen zwischen den Zeilen Zynismus anstelle von den geschwungenen Reden, das bin schon vielleicht auch eher ich. Und deswegen habe ich auch Hamburg so sehr ans Herz geschlossen, weil man ist halt ehrlich und direkt miteinander und dabei eigentlich recht offen.
Das kann ich bestätigen.
Das kann ich auch unterstreichen. So dieses ehrlich direkte auf den Punkt kommen, das finde ich auch schön. Dieses, was ja viele von außen als unterkühlt ansehen. Ich finde, das ist so in your face. Ich mag das ganz gerne.
Mhm. Ja, und auch das Understatement, ne? Also ich muss jetzt im schicksten Hockeyclub Hamburgs sind auch die Umkleiden echt nicht geil. Und das ist jedem scheißegal. Und das wäre woanders anders.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute hier warst, Jana. Vielen Dank, Marco.
Danke, Luisa. War toll.
Vielen Dank.
Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.